Es ist Freitag, 13.10 Uhr. Los geht's mit einer neuen Episode von Mats ab, Vollbart nachgefragt. Der neue Interview-Podcast für den guten Zweck. Von und mit Matze Theo. Vorhang auf für Mats ab!
Mats ab, Vollbart nachgefragt ist noch ein neuer Interview-Podcast. Es kommen Leute zu Wort, die
Matze Theo, das bin ich,
interessant findet und die vorher noch nie die Gelegenheit hatten, ihre spannenden Geschichten zu erzählen. 10 Fragen?
Naja, also 5.
Oh, noch 5?
Ja, also 10 in Summe.
Egal. Im Anschluss an das Gespräch verabreden sich beide zu einer guten Tat. Mats ab, Erika, die wird.
Ist dein Spitzname eigentlich Joe?
Ich... No. Gott, no, no, no. No, 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 no. It no. Is Jones.
For sure, Jones. Okay, also jetzt haben wir schon gedoppt, mit dem ich heute spreche. Wir sind nämlich schon warm gesprochen, weil wir schon ganz viel erzählt haben und haben so überlegt, lass uns doch mal den Aufnahme-Button drücken zur Abwechslung, denn das möchten wir euch nicht vorenthalten. Es ist Freitag, es ist 13.10 Uhr, ein neues Wochenende und eine neue Woche beginnt und ich spreche heute, ich habe es gerade schon gesagt, mit Jones Bolt, ein Experte in Sachen Sex, Persönlichkeitsentwicklung, Beziehungen und vieles mehr. Er meint, wie frei du beim Sex bist, zeigt, wie frei du im Leben bist. Ganz unverblümt, sehr direkt, aber vor allem sehr erfrischend, erfrischend ehrlich. Aufklärend bringt Jones die Dinge auf den Tisch, nennt sie beim Namen. Auf der einen Seite in dem sehr erfolgreichen Podcast Rein und Raus, in dem bereits Nadine Primo, Flying Bengel und Michael Overlick zu Gast waren, die auch schon hier im Mats ab Podcast Platz nehmen durften. Mhm. Und auf der anderen Seite in dem frisch erschienenen Buch Sex Hacking, Biohacking für den Sex deines Lebens. Ein sehr aufschlussreiches Buch, nicht zuletzt gespickt mit seinen eigenen Erfahrungen, mit dem Aufruf, dass da noch mehr geht. Offener, wilder, freier und geiler. Heute geht es ums Eingemachte mit Podcaster, Coach und Autor Jones Bolt. Herzlich willkommen im Matzab Hauptstadtstudio. Willkommen, willkommen, willkommen.
Matze, vielen Dank für die Einladung. Das war ein, jetzt hast du eine Benchmark gelegt und jetzt bin ich ganz nervös, ob ich der Beschreibung gerecht werden kann.
Naja, kaum, aber wir stapeln einfach tief, oder? Lass uns das doch mal so anfangen. Ja. Du kannst das Intro ja auch nutzen für das nächste Vorwort im Buch oder ja. So kannst ja auch, weiß nicht, als Voicemail abspielen, ne? Dass Leute dann gleich wissen.
Das wird mein neues Intro vom Podcast, das, so wird es sein.
Okay.
Welcome to Ryan and Rouse.
Genau, ja. Die Regie guckt, die rufen schon die Anwälte an, sehr gut. Da kriegen wir ein hohes Buyout raus, das ist kein Problem. Fuck. Fuck. Ich freue mich sehr, dass du Gast bist. Also ich denke, das wird richtig, richtig cool, richtig, richtig spannend. Ich habe mir einiges von dir angeschaut, angehört und angelesen. Kann man ja alles machen. Du bist ja multipräsent, multimedial unterwegs mit den richtig coolen Themen. Und es ist ungelogen, ich habe heute gerade in Business-Meetings ein paar Zitate von dir gedroppt. Das habe ich einfach mal so mitgegeben, wie zum Beispiel, wie war das, bis du 30 bist, fickst du nicht deine PartnerInnen, sondern deine Defizite. Das habe ich, mal so stehen gelassen. Das fand ich irgendwie ganz cool. Und wo viele gedacht haben, so, also man sieht es immer im Gesichtsausdruck. Aha. Das geht ja auch so von wegen, hör, was ist das für ein Satz? Oh, da stimmt ja was.
Also das vor ist allem ein geiles Business-Meeting. Also Glückwunsch, dass du das droppen kannst.
Ja, ich pepp das dann einfach mal so auf. War mit Dienstleister, weißt du was? Was willst du da?
Ja, ich meine, weißt du,
da musst du sowas mal droppen.
Business-Meetings sind ja im Grunde genommen auch eine Form von BDSM oft. Weißt du, es gibt immer jemanden, der alle dominiert. Dann gibt es die Unterwürfigen, die Sklaven. Letztendlich, also Sex durchzieht alle sozialen Situationen.
Ja, ja, das stimmt.
Oft nicht, ja.
Das stimmt. Nee, es waren aber coole Meetings, wo ich das droppen konnte. Genau. Und einen Satz, den kriege ich auch nicht mehr, glaube ich, so frei heraus, aber da ging es darum, einige Menschen oder alle Menschen oder viele Menschen warten auf den Moment, an dem sie jemanden sein können. Nein, ich krieg's nicht mehr hin, aber wo sie jemanden werden möchten, der so ist wie man sein will.
Ja, oder viele so. Menschen warten auf die Erlaubnis, glaube ich, war der Satz. Ja. Endlich jemand sein zu dürfen, der sie insgeheim schon sind.
Ich glaube, ja. Und wenn ihr jetzt genau noch mehr wissen wollt, liebe ZuhörerInnen, das ist ja alles gar nicht so schlimm. Ihr könnt ja alles nachlesen. Ich werde alles von Jones Bolt in die Shownotes packen. Also auf Instagram kann man ganz viel sehen. Natürlich auch in deinem Podcast kann man reinhören. Und da werden natürlich die ein oder anderen Sachen auch ordentlich diskutiert. So, da du ja schon ganz viel unterwegs bist und ich glaube heute auch ganz viele Gespräche schon geführt hast zu deinen ganzen Projekten,
ja,
ist es, glaube ich, mal an der Zeit, ohne das andere zu schmälern, natürlich mit einem Augenzwinkern, mal einzigartige Fragen stellen und stellen zu lassen, oder? Wollen wir das mal machen?
Total gerne. Ich habe mir unglaublich schwer getan, weil ich bin jemand, der sehr aktiviert wird durch den Überraschungsmoment von den Fragen meines Gegenübers.
Ja.
Und ich dachte, oh mein Gott, was würde ich denn mich fragen wollen? Ich habe keine Ahnung.
Ja. So, nun weiß ich nicht, ob es jetzt eine Retourkutsche ist mit deiner ersten Frage. Warum beantwortest du ungern eigene Fragen?
Ja, also warum ich ungern eigene Fragen beantworte, liegt daran, dass ich in meinen falschen Annahmen immer recht habe. Und ich glaube heute, dass jedes Problem meines Lebens daraus entstanden ist, dass ich zu viel Zeit mit meinen eigenen Gedanken verbracht habe. Also ganz konkret, historisch komme ich aus einer langen Zeit von Pornosucht, habe mit 12 Jahren Pornografie irgendwie entdeckt, zur gleichen Zeit, wo, weißt du, Testosteron kickt und man seinen Körper entdeckt. Und ich habe sehr viele Jahre einfach in meinem persönlichen Elfenbeinturm verbracht und weiß aus heutiger Sicht, dass jedes Problem unterm Strich irgendwo ein zwischenmenschliches Beziehungsproblem ist, dass es nur zu lösen geht, wenn man im Kontakt mit anderen Menschen ist. Und deshalb tendiere ich heute dazu, alles, was mich beschäftigt, meine eigenen Fragen rauszugeben, damit ich eine andere Realität gespiegelt bekomme und dadurch neue Perspektiven für mein Leben erhalte. Und
wenn man das jetzt mal so aufnimmt, hast du auch das Gefühl, so dass dein ganzer Austausch mit den Menschen, du hast ja, also du gibst ja Workshops, ne? Ich habe ja nur einiges erwähnt im Intro, du machst ja auch so ganz viel, dass dich das so insgeheim oder so passiv einfach auch als Therapie begleitet hat, von wegen, ich kann Leute besser verstehen und wenn je mehr Input ich bekomme, desto besser kann ich mich auch vielleicht ausdrücken und Sachen wieder zurückgeben.
Ja, absolut. Ich komme aus der Gestalttherapie. Das ist so meine Denkweise, mein therapeutischer Ansatz, eine humanistische Therapieform, wo es immer um das Hier und Jetzt geht. Und die Grundannahme von Gestalttherapie ist, dass ich mich nur im Kontakt mit der Kontur meines Gegenübers wirklich erkennen kann, wo meine Kontur ist. Und irgendwann hat sich das gedreht und wir hatten mittlerweile über 500 Menschen in unseren Workshops. Und mir ist aufgefallen oder mir fällt auf, wenn Menschen, das sind ganz subtile Hinweise, wenn Menschen Fragen in sich tragen, die sie glauben, niemandem stellen zu können, weil sie dafür abgelehnt werden, weil sie als pervers gelten, weil sie kinky sind, weil man das nicht macht, weißt du, die ganzen Glaubenssätze. Und ich ermutige die Menschen immer dazu, über ihre Grenze hinaus zu kommunizieren, um überhaupt mal diesen Sozialabgleich zu bekommen, statt nur zu versuchen, diese Fragen in sich selbst zu klären. Und das ist heute die größte Freude, was früher mein größtes Leid war, weil ich selbst so von dieser Verhaltensweise beeinträchtigt war.
Und wir haben über Pornosucht oder du hast über Pornosucht gesprochen. Das ist nicht überspitzt, ne? Also gesagt, das sagst du auch, glaube ich, in deinem Buch, das ist nicht nur ein, zweimal in der Woche in Porno schauen, wie vielleicht auch einige das machen, sondern bis zu 10-mal am Tag.
Absolut. Ja. Ist eine große Diskussion. Mittlerweile sagt man nicht Pornosucht aus wissenschaftlichem Hintergrund, sondern eher eine Compulsion Disorder, also eine Zwangsneurose sozusagen. Aber wenn du diese Sucht, also das, du kannst nicht aufhören, an Sex zu denken, zu masturbieren, Pornos oder pornografische Inhalte zu konsumieren, dann ist die Basis die gleiche wie jede andere Sucht, nämlich Dopamin. Unsere Glückshormone, unsere Motivationssysteme, die uns eigentlich zur Reproduktion leiten sollen. Und ich habe mit vielen Menschen gearbeitet, die auch pornosüchtig oder aus einer Pornosucht kommen. Und es ist ein echtes Ding. Es ist eine echte Epidemie, eine echte Pandemie. Und eins der Themen, die mich am meisten antreibt, weil ich glaube, dass viel Pornosucht daher rührt, dass wir keine wirklich bessere Alternative haben, Sexualität zu lernen, als durch oder mit Pornos. Und das ist ein echtes Problem und das ist so eins der meiner großen Missionen ist, ich will die Art und Weise, wie wir Sex und zwischenmenschliches Lernen revolutionieren.
Ja. Ja, krass. Wir haben gerade schon gesagt, dass es für einige schwierig ist, wenn man vielleicht einen Kink hat und so, irgendwie darüber zu sprechen. Wann hast du nur das allererste Mal über deine Pornosucht gesprochen? Mit wem? Also wann hast du mal gesagt, irgendwie dieses, ich sag das jetzt mal, vielleicht ganz jetzt konkret, keiner professionellen Person, sondern vielleicht auch so in deinem Umfeld?
Es ist gar nicht so lange her. Ich weiß, denn der Moment ist für mich ein ganz, so eine Epiphanie. Ich weiß gar nicht das deutsche Wort dafür, aber so ein großer Heureka-Moment, so ein Ah. Und das war auf einem radikale Ehrlichkeit-Workshop in Griechenland. Mhm. Und auf diesen Workshops mit dem Autor Brad Blanton, einer meiner großen Lehrer, gibt es am Ende den sogenannten Nackttag. Also alle Teilnehmenden ziehen sich voreinander aus und eine Person nach der anderen tritt vor die Gruppe und die Gruppe ist so im Halbkreis als Podium aufgebaut und redet eine Viertelstunde über ihre Sexualität. Ihren Körper, was sie gut findet, wofür sie sich schämt, was ihre Fantasien und Kinks sind und was halt sonst noch so abgeht. Und dadurch, dass ich da fünf Tage vorher Ehrlichkeit geübt habe, war das der Moment, wo ich dachte, okay, fuck it, ich werfe jetzt das Ding raus hier. Und ich dachte immer, ich bin der Einzige, der so in dieser Scheiße steckt. Und plötzlich waren da so, die Hälfte der Teilnehmenden war so, ja, ich auch. Und das war so eine große Erleichterung für mich damals, weil ich endlich nicht mehr alleine war mit dieser Angst, wirklich im Kern kaputt zu sein. Weißt du, im Kern Gefangener meiner Hormone, meines Systems zu sein. Und das ist ein Element, was ich heute noch in Workshops anbiete, weil es mein Leben verändert hat.
Wow. Ja. Das ist wirklich eine perfekte Überleitung zur zweiten Frage. Du hast gerade von einem Lehrer gesprochen. Welche fünf Lehrer haben denn deine Welt verändert?
Ja, und warum ich diese Frage mit reingenommen habe, ist auch, dass ich bin, in meiner Wahrnehmung bin ich so die kombinierte Anstrengung meiner Lehrer, die vor mir gehen irgendwie, weißt du? Okay. Ich glaube, Männer lernen von Männern, von Mentoren und du orientierst dich und manchmal erwische ich mich da bei einer Aussage und hier bei einer Körperhaltung und denke mir so, wow, so wie du die fünf nächsten Freunde wirst du wahrscheinlich auch die fünf großen Lehrer, die dich so begleiten. Das ist definitiv Brad Blanton, der Autor von Radikale Ehrlichkeit, einer der absoluten Rookies, genialer Typ, genialer Therapeut, bei dem ich vieles gelernt habe zum Thema Körperwahrnehmung, Aufmerksamkeit, Angst und Scham überkommen. Mein zweiter und immer noch großer Mentor, Chris Mulzer, ist ein Hypnose- und NLP-Lehrer in Berlin. Absolutes Genie, wenn es darum geht, neurolinguistisches Programmieren, also wie wir mit unserer Sprache die Welt kreieren, zu vermitteln. Ja. Gabo Maté, großer Traumatherapeut, Suchtforscher, Autor, ist sehr vielen Menschen bekannt, hat viel über Sucht und Traumatherapie, The Myth of Normal, geschrieben. Milton H. Erickson, einer der großen Männer der Hypnotherapie, also ein Hypnoselehrer. Und Fritz Perls, der Erfinder der Gestalttherapie. Genial, guckt euch da draußen YouTube-Videos an und ihr versteht, wie tatsächlich Veränderung immer nur im Hier und Jetzt tatsächlich passiert. Das sind die fünf Lehrer, die meine Welt wirklich nachhaltig verändert haben und die irgendwo alle in mir drin stecken.
Ich kann die auch mal markieren, das ist wahrscheinlich relativ spannend. Wie bist du zu den Lehrern gekommen? Also man sagt ja manchmal so, Themen finden einen, ne?
Ja,
so,
ja,
und nicht umgekehrt. Und was haben die vielleicht auch gemeinsam? Hast du da irgendwas gefunden, was dich so fasziniert?
Ich glaube, also Nummer eins, tatsächlich, die Lehrer, mit denen ich persönlich gearbeitet habe, waren immer auch Männer, die mich mehr oder weniger unter ihre Fittiche genommen haben. Und das ist wirklich so nach dem Spruch, wenn der Schüler bereit ist, dann kommt der Lehrer passiert. In der Reihenfolge, in der Art der Zusammenarbeit, in der Art des Lehrer-Schüler-Daseins hatte ich eher den Eindruck, dass mich der Lehrer aufgabelt, anstatt ich den Lehrer irgendwie aktiv suche. Und ich glaube, die Gemeinsamkeit ist, dass sie alle auf eine Art von Essenz zurückkommen wollen, also das essentielle Ich, das in uns lebt, das essentielle Selbst. Und ich erinnere mich, dass es bei sehr vielen Workshop-Teilnehmern darum geht, dass sie das Gefühl haben, so es gibt so ein essentielles Ich, das aus mir heraus möchte, aber da ist irgendwie eine Hülle um mich herum, die mich davon abhält, so richtig so expressionistisch aus mir rauszugehen. Und das sind Glaubenssätze, Verhaltensweisen, Ängste, Scham, Schuld, alles, was uns irgendwie klein macht. Und alle diese Lehrer haben, glaube ich, sich zur Aufgabe gemacht, diese Hülle wegzumachen.
Ungefragt und unaufgefordert wahrscheinlich.
Ja, dir Angebote zu geben, um dein essentielles Ich irgendwie aus dir herauszulocken, kann ich mir vorstellen.
Ja, das hat man wahrscheinlich erst hinterher verstanden, ne? Oder?
Absolut.
Das ist ja nicht erst dabei. Was würden vielleicht deine Coaches sagen? Was für ein Lehrer bist du?
Ich glaube, das ist das, was auch mich antreibt.
Ja. Wahrscheinlich, ne?
Ja. Ich meine, letztendlich, ich denke sehr gerne an einen Satz, so das Geschenk weiterzugeben. Weil irgendwo auf dem Weg habe ich das, was meine Lehrer mir gegeben haben, irgendwo als eine Art von bedingungslose Liebe wahrgenommen. Da war so dieser gebende Aspekt, dass mir Gutes getun wird, ohne dass ich sehr viel jetzt irgendwie riesige Mengen an Geld bezahlen muss. Also da war so diese dienende Art von den Lehrern. Und ich bin extrem glücklich, wenn ich von einer Workshop-Teilnehmer, Teilnehmerin ein, zwei Jahre später eine E-Mail bekomme und die berichtet, wie sich ihr Leben verändert hat oder wo sie heute steht oder wie sie heute noch an den Workshop denkt, dann merke ich so, wow, das kommt so zu mir zurück und ist ein sehr, sehr großes Glück irgendwo, ein großes Glücksgefühl, was länger ist als nur der Moment.
Ja. Spannend. Und du bist ja auch als Coach unterwegs, da gibt es ganz viele Termine, einige sind auch schon ausverkauft. Worauf kann man sich freuen? Was kann man zum Beispiel erwarten, wenn man auf deine Homepage geht? Erzähl mal ein bisschen.
Na, im Grunde genommen haben wir eine Art von Staffelei, das heißt, wir haben Tagesworkshops wie eine Temple Night zum Beispiel. Temple Nights sind tantrische Berührungs- und Begegnungsrituale. Das Thema ist Grenzen erkennen, Grenzen bewusst wahrnehmen, Grenzen bewusst einreißen auch. Der Fucking Free Workshop ist so der erste und unser beliebtester Workshop. Eine Grundausbildung in Kommunikation, Kink, BDSM und zwischenmenschlicher Begegnung. Es ist ein Wochenend-Workshop von Freitag bis Sonntags mit 5 Workshops in einem Workshop. Mhm. Dann gibt es den Sexhacking, den Level 2 Workshop. Da geht es eher um Bodywork, also wie können wir unseren Körper mehr öffnen für Orgasmus, für multiple Orgasmen, auch beim Mann. Welche Berührungsrituale, welche Massagen, welche Bodywork-Elemente gibt es. Und es gibt ein Retreat, also ein einwöchiges Event, wo wir dieses Jahr in Barcelona sind, wo es sehr viel tiefer geht. Also da geht es sehr viel mehr um, wer bin ich als Sexualwesen Mensch. Und ich mache seit 8 Jahren mittlerweile Männer-Selbsthilfegruppen. Und da gibt es jedes Jahr eine Reise und die führt mit Jeeps, mit Beduinen durch die Wüste Sahara. Das sind meine Angebote.
Darf man Männergruppe noch sagen? Also ich glaube, das ist ja schwierig. Nee, Spaß. Aber ja, ich habe auch in einige Sachen reingelesen, relativ spannend. Und ich glaube, das ist ja nicht sehr alltäglich und sehr speziell. Deswegen ist es ganz interessant, darüber auch mehr zu erfahren. Ich kann mich daran erinnern, ich habe ein Interview mit dir gesehen, da war der, weil du das gerade so nebenbei erwähnt, und wenn man sich das nochmal zurückholt ins Gedächtnis, multiple Orgasmen für Männer.
Ja.
Kennt ja fast keiner, und ich glaube, der Interviewpartner hat auch gesagt, das geht doch gar nicht. Das geht doch gar nicht, das kenne ich gar nicht. Also ich kann es nicht, hat er sofort gesagt, aber wahrscheinlich, weil man es nicht kennt. Und als ich mich so mit dir befasst habe, und da kommt immer wieder so das Thema raus, warum machst du Selbstbefriedigung? Befriedigung, weil du gestresst bist oder weil du depressiv bist oder manchmal, um es mal auf den Punkt zu bringen, holst du dir so einen runter, wie die Welt zu dir ist.
Ja.
Und ich glaube, da hast du auch so gesagt, naja, aber wenn man sich dessen nicht bewusst ist, kein Wunder, dass diese multiplen Orgasmen nicht kommen, die bei Männern tatsächlich möglich sind.
Ja, oh mein Gott, also wenn ich da anfange, dann ist die Stunde schneller vorbei. Also letztendlich.
Aber ich finde das Thema so spannend, weil wo findet man das sonst?
Da gibt es eine rein, ich sag mal, funktionale Ebene, und da gibt es eine sehr viel größere Ebene. Die rein funktionale Ebene ist die, dass dein Gehirnorgasmus und deine Ejakulation, also dein Fortpflanzungsreflex, zwei verschiedene Prozesse in deinem Körper sind. Das Problem ist, dass du wahrscheinlich in deiner Erziehung, in deinem, was man dir als Wissen so zugetragen hat, immer nur die beiden in Kombination erlebt hast. Es kann aber sein, dass du einen Orgasmus hast, ohne zu ejakulieren, und umgekehrt, nur weil du ejakulierst, heißt das nicht, dass du einen Orgasmus hattest. Und das ist für viele Männer so der, oh mein Gott, was? Wenn da weißes Zeug rauskommt, dann ist das doch ein Orgasmus. Aber es ist nur ein Reproduktion, also ein Fortpflanzungsreflex, also der Samen läuft dir raus. Mhm. Und du kannst die beiden Dinge getrennt behandeln bzw. trainieren. Jetzt kommen wir zur höheren Ebene. Das Problem dabei ist, dass der Ejakulationsreflex einfach sehr viel schneller und dieser kurze, spitze Orgasmus vom Abspritzen sich ja gut anfühlt. Aber halt nur für 5 bis 10 Sekunden, und danach hast du die Repulsion Phase, du bist vorbei, dein Dopamin-Level sinkt, dein Prolaktin, also das, was die Ruhe und die Schläfrigkeit auslöst, steigt in deinem Körper. Und es braucht eine Weile, bis du wieder ready bist, ready to fuck sozusagen, wenn ich das mal so sagen darf. Die Einsicht dahinter ist, dass dieser Orgasmus auf einem Nerv funktioniert. Und das ist der sogenannte Nervus pudendus, also der Nerv, der an der Eichelspitze oder an der Klitoris, am Klitoriskopf endet und zur Wirbelsäule zurückführt. Das heißt letztendlich, der Ejakulations- oder dieser spitze Orgasmus ist eine Überreizung von einem Nerv. Du hast aber noch sehr viele andere Nerven, die eine andere Art von Orgasmus ermöglichen. Und um das zu erreichen, musst du eine Zeit lang von diesem spitzen Penis-Eichel-Orgasmus wegbleiben, damit dein Gehirn durch seine Neuroplastizität andere Wege für deine Befriedigung findet, also andere Nerven wieder mehr sensibilisiert, damit du mehr spürst und dadurch zum Orgasmus kommen kannst. Und das ist erstmal eine Übung. Also ganz konkret, du hast mindestens 30 Tage lang Sex mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, ohne zu ejakulieren. Und dann bist du ziemlich gut bereit für den Ganzkörperorgasmus, der so ungefähr eine halbe Stunde bis Stunde für Männer anhält.
Krass. Und du hast, glaube ich, gesagt, du hast selbst ungefähr ein Jahr dafür gebraucht, ne? Oder trainiert.
Ja. Ich meine, natürlich.
Also, klar, das ist ja
30 Tage ohne zu kommen, da rutschst du immer wieder aus Versehen.
ich muss leider noch mal probieren. Genau, ja,
von vorne.
Ja, das kann man bitte machen, wenn man es nicht unbedingt als Safer Sex betitelt. Ne? Von wegen, nein, ich trainiere ja gerade, mach dir keine Sorgen.
Ich empfehle den Leuten wirklich, sehe es wie, es ist eine Phase wie Fasten. Also du isst dein Leben lang und dein Magen verdaut jeden Tag deines Lebens. Und eine Woche mal nichts essen, ist nicht das Schlimmste, was dir passieren kann. Und wenn du dein Leben lang Sex machst und jedes Mal ejakulierst, dann ist vielleicht ein Monat nicht ejakulieren gar nicht so schlimm im Verhältnis, weil das, was du über deine inneren Zustände, auch so Bewusstseinszustände lernen kannst, ist extrem wertvoll. Und die meisten Menschen erfahren das nie, weil sie so süchtig nach diesem spitzen, spastischen, also zuckenden Orgasmus sind. Und alle, die Lust haben, mehr sich zu explorieren, was da noch in ihnen möglich ist, denen empfehle ich, hey, ein Monat Experimentierphase und du gehst nie mehr zurück.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 3 Wochen. Also eigentlich müssen wir jetzt darüber nochmal, also das ist, aber ich finde es super, wie locker man über so ein ernstes Thema sprechen kann. Und ich glaube nicht, dass es oft stattfindet. Und auch nicht unter Freunden, glaube ich, dass man sagt, hey, du, ich habe da mal was erlebt. Oder wie machst du das, oder?
Wie machst denn du das, stimmt's?
Genau, ja. Wie machst du das? Ich fand das irgendwie ganz cool, weil das ist vielleicht, weiß nicht, schambehaftet oder ja, man macht das irgendwie.
Und das Ding ist für Frauen mehr als für Männer, also oder für Yonis mehr als für Lingams. Mir ist irgendwann aufgefallen, Männer haben sehr viel mehr Worte für ihre Masturbation als Frauen. Also weißt du, wir drüber wichsen, die einen von der Palme wedeln. Wir haben sehr viel Wortschatz. Aber wenn ich meine Partnerin frage, wie sie das benennt, dann gibt es keine Worte, was für mich bedeutet, dass weniger Konsens mit anderen, mit Freundinnen drüber gefunden wurde, was das dann ist, was man da macht. Mhm. Und da gibt es echt noch viel zu lernen im Austausch. Ja.
Ja, und ich finde auch, Männer und Frauen sollten wissen, was das andere Geschlecht oder der Partner, die Partnerin irgendwie so macht. Ja. Ne? Da geht es ja nicht darum, nur dass Frauen mit Frauen erzählen und so. Ich habe gerade überlegt, haben wir gerade deine 5. Frage beantwortet? Was ist ein Orgasmus? Weil ich fand das ganz spannend, dass die Frage von dir kommt.
Ja.
Eigentlich auch halb, schon, oder?
Halb. ich finde das super, also eine ist ja ein Modell. Also Orgasmus ist ungefähr so viel erforscht wie Schlafen. Wir wissen ungefähr alle, was es ist, aber keiner kann wirklich benennen, was es ist. Also die einen sagen, ja, Orgasmus ist dafür da, damit wir es wieder tun, weil es sich so gut anfühlt und Reproduktion ist unserer DNA größtes Ziel im Leben. Und ich habe durch meinen Lehrer, Chris Mulzer, der kommt aus einem Background von mit Sexualpsychologie. Und er hat gelernt von seinem Lehrer, der hieß Laszlo Németh, das war ein ungarischer Sexualtherapeut und der hat Orgasmus ganz anders einsortiert. Der hat gesagt, ein Orgasmus ist, kennst du doch bestimmt noch diese alten PC-Tower, bei denen man vorne mit dem Kuli so den Reset-Knopf drücken konnte. Mhm. Stromausfall, wenn das ganze System hängt, dein Browser hat 100 Tabs offen und du machst da Tang und das Ding startet von vorne.
Ja.
Und er hat gesagt, das ist der Orgasmus. Dein Gehirn macht den ganzen Tag über Rechenfehler, muss zum Beispiel, also als einfachstes plakatives Beispiel, den blinden Fleck in deinem Auge irgendwie ja umrechnen, damit das Bild in deiner Wahrnehmung vollständig wird. Und er sagt, und dein Gehirn produziert Fehler und die sammeln sich in deinem Gehirn an. Und der Orgasmus ist dafür da, dein System wieder auf Null zu stellen. Die Voraussetzung dafür ist, dass es ein echter Gehirnorgasmus ist. Und in dem Moment hat es für mich Klick gemacht, weil meine Pornosucht, meine Masturbation war in seiner Definition immer nur eine erzwungene Teilbefriedigung, die mein System nicht auf Reset gestellt hat. Und deshalb der Drang zum nächsten Kick, weißt du, wie so ein Drogensüchtiger, nie weggegangen ist, weil ich nie diese wirkliche erdende Befriedigung erlebt habe. Und ich liebe dieses Modell einfach, weil es mir auch eine Gedankenstütze gibt, so zu leben, dass dieser Gehirnorgasmus, dieser Ganzkörperorgasmus eine höhere Priorität hat als das schnelle Glück. Und es gibt ein wirklich sensationelles Buch über ihn, das heißt Hingabe und Auflösung. Und das, wenn du Interesse hast an Sex, an Orgasmus, das verändert deine Welt. Ja.
klebt so an deinem Lippen, weil man, also das ist halt viel, also zu selten, dass man darüber spricht und was man, glaube ich, alles noch erfahren muss, ne? Weil das ist ja mitnichten Inhalt des Schulplans.
Nee, gar
im
nicht.
Unterricht oder auch, dass man irgendwelche Dokumentationen oder ich glaube, das fängt vielleicht so langsam an, ne, dass man jetzt auch so darüber spricht. Und ich glaube, ich habe das mit Nadine Primo auch besprochen. Ich glaube, auch sie mit dir im Podcast. Ich glaube, das war erst 2022, dass die Klitoris vollständig in Läppisch abgebildet wurde. Ja. Ne? So vorher gar nicht.
Ja, so. Ich meine, ist krass. Wir fliegen zum Mars. Und die innere Welt, also Psychologie genauso wie der Körper, das ist nicht abgeschlossen. Also wir stehen da nicht am Anfang, aber wir stehen an einem Punkt, wo wir viele Generalisierungen einfach so akzeptieren und uns wundern, warum wir, und also jetzt in meiner Welt, aus meiner Workshop, warum wir so unbefriedigt sind. Also wie oft ich Menschen begegne, die haben Sex und die haben oft Sex, aber irgendwie, und da kommen wir wieder zum Anfang, haben die das Gefühl, dieses essentielle Selbst ist nicht satt. Und mich interessiert das. Was ist das und was müssen wir tun, damit wir wirklich rundum oder restlos glücklich sein können? Zumindest für den Moment. Ja,
ja, okay. Wow, große Frage, denn doch sehr philosophisch, ne? Schlüpfrig und philosophisch. Passt aber auch super zusammen, finde ich. Das finde ich total klasse. Welches Buch hat dich denn eigentlich ohnmächtig gemacht? Jetzt sind wir gespannt auf deine Antwort.
Das passte. Das war nicht das Orgasmusbuch. Ja. Ich fand das eine total witzige Frage.
Genau. Du warst nicht ohnmächtig, du bist einfach eingeschlafen. Das ist es, mein lieber Jones.
Nein, erzähl mal. Mich hat tatsächlich mal ein, muss dazu sagen, ein Hörbuch ohnmächtig gemacht. Und das war von Sam Harris, der hat ein Buch, das heißt Free Will, also es geht um den freien Willen. Und ich erinnere mich noch an den Tag, wo ich das gehört habe. Es ist ein kurzes Buch, ich glaube, das Hörbuch ist so 1-2 Stunden. Und da kam der Satz vor, du kannst einen Gedanken nicht denken, bevor du ihn gedacht hast. Und ich habe in dem Moment, also mein Gehirn konnte das nicht verarbeiten und ich habe tatsächlich einen Blackout erlebt. Also es war keine existenzielle Krise, aber es war wirklich so eine Kurzschluss von, okay, over and out, we cannot process, pew, reset. Habe ich noch nicht drüber geredet, war für mich irgendwie ein sehr markantes Erlebnis in meinem Leben.
Zu welcher Schlussfolgerung bist du gekommen? Also ist dem so?
Dass wir keinen freien Willen haben?
Nee, dass man einen Gedanken erst denken kann, wenn man ihn zu Ende gedacht hat.
Nicht zu Ende gedacht hat. Die Idee von Sam Harris ist, du kannst an nichts denken, was dir nicht in den Sinn kommt. Also sein Beispiel ist, nenne mir eine Stadt, eine Hauptstadt.
Ich jetzt, oder was?
Ja, hau mal raus.
Kairo.
So, und jetzt in dem Moment hattest du ja eine gewisse Auswahl. Also du hast Berlin, Paris, Kairo, was auch immer gedacht.
Ja.
Aber wenn du nicht an Kapstadt gedacht hast, dann hattest du nicht diese Wahlmöglichkeit. Und das hat mich so drauf gebracht zum Thema freien Willen, dass wir wirklich nur das auch haben können, an was wir denken können. Und deshalb auch, weißt du, Therapie und Coaches und Podcasts brauchen, damit wir mit diesen Impulsen neue Perspektiven einnehmen können, um überhaupt die Wahl haben zu können, eine Alternative zu wählen. Und das finde ich einfach unglaublich spannend. Und das ist seitdem auch mit mir geblieben.
Das ist vielleicht auch super übertragbar auf den menschlichen Körper, oder? Wenn man etwas nicht weiß und wenn man, also wenn es nicht zur Auswahl steht, wie soll man sich damit befassen? Wie soll man auch die Fragen stellen? Ich finde auch, glaube ich, was immer oder oft verschwiegen wird oder verkompliziert wird, ist auch die Frage beim Partner oder mit der Partnerin, wie magst du es eigentlich? Was ist dir wichtig? Also ich glaube, die sexuellen Bedürfnisse zu kommunizieren, ich glaube, das fällt auch vielen schwer, weil glaube ich auch noch nicht mal, also dass jeder für sich ganz glasklar beantworten kann.
Ja, genau, also das sind die zwei Schwierigkeiten. Du musst es ja auch kommunizieren können. Und vermutlich ist es dann, weil ich meine nicht genau kenne und auf dich schließe, schweige ich lieber und hoffe, dass der Zufall uns zusammenführt. Ist wichtig. Ja. Und ich meine, letztendlich, dafür sind Workshops auch, glaube ich, da, weil ich glaube wirklich, wir wissen nur, was wir irgendwann, was irgendwann ein Gefühl, ein Eindruck auf der Haut war. Und egal, ob das Gänsehaut oder eine Berührung war, so, das verankert unser Körper und das ist so richtiges viszerales Wissen. Und alles andere ist Theorie. Ich kann 100 Bücher über Tantra lesen, aber wie soll ich jetzt Tantra machen, stimmt's? Und ich glaube, so verkörpertes Lernen ist extrem wichtig, um überhaupt so für mich herauszufinden, was sind denn, also Nummer eins, haben meine Fantasien Bestand, wenn ich sie erlebe? Also weiß ich, woher weiß ich, dass meine Fantasie in meinem Leben gehört? Ja, ich muss es erlebt haben irgendwo. Mhm. Und das Zweite ist so, habe ich die Skills, diese Bedürfnisse dann zum Ausdruck zu bringen? Also kann ich zu Konsens finden? Ja. Und das müssen wir üben, das müssen wir lernen. Das sollte Grundschulinhalt sein. Zumindest die Kommunikationsskills.
Genau, es ist ja übertragbar, ne? Aus einer Fantasie wächst vielleicht die Neugierde und daraus sollte er dann vielleicht so die Selbsterfahrung machen, aber mit Konsens. Ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ja, aber hier nochmal liebe Grüße an Nadine Primo, die auch das tolle Buch Konsens geschrieben hat. Hey. Da können wir gerne nochmal drauf verweisen. So spannend. Ich habe nachher nochmal eine Frage zu den Inhalten aus deinen Workshops. Von daher will ich gar nicht so viel vorwegnehmen. Was heißt es eigentlich für dich als Synästhetiker? Synästhetiker zu sein. Ich habe gerade ein Synästhetiker zu sein. Für die, ja, oder du willst es wahrscheinlich jetzt auch erklären, oder? Feel free.
Was ist deine Definition?
Ich glaube, ich vermute, dass man so abgefahrene Sachen mit den Sinn machen kann und die miteinander verzweigen kann und verbinden kann. Ich glaube, das haben ganz viele Komponisten. Ich glaube, Jay-Z hat das sogar, dass er Töne, Farben zuordnet, also sehen kann.
Genau so. Das, ja.
Und so weiter und so fort, ja.
Ja, ich bin Synästhetiker und ich wusste das lange Zeit gar nicht, weil es ist ja für die jeweilige Person dann normal. Mhm. Und für mich ist es ganz normal, dass wenn ich ein Gericht esse zum Beispiel, automatisch die passende Musik oder ein Film oder eine Farbe oder ein Klang in meinem Kopf gleichzeitig stattfindet. Und so könnte ich sagen, ja toll, Jones, dass du das kannst. Ja. Ich glaube, das kann jeder auch lernen. Und warum ich das so wichtig finde, ist, jede unserer Begegnungen oder Interaktionen, auch im Zwischenmenschlichen, hat eine Ästhetik. Und die ist viel komplexer als die eigentliche Handlung. Also wir zwei sprechen und wir sehen uns gerade, aber du hast auch ein Gefühl und eine Wahrnehmung und wenn du deine Sinneskanäle geschärft hast, dann hat die Konversation sogar eine Farbe. Stell dir vor, du isst ein modernes Gericht und da ist Yuzu-Zitrone drin und irgendwie siehst du dann, hörst du klare Klänge und siehst Menschen in knallgelben Regenmänteln tanzen. So, das ist die Ästhetik des Gerichts. Das Gericht ist nur das Gericht, aber das Erlebnis ist viel größer. Und wenn du das ein bisschen geübt hast, dann kannst du plötzlich zwischenmenschliche Interaktionen sehr viel besser lesen. Wenn Menschen dir nicht gut tun, dann bleibt das nicht nur ein vages Gefühl, sondern du kannst es sehen wie eine Aura, die eine Person umgibt. Ich stelle mir vor, dass Menschen, die zugunsten anderer Sex haben zum Beispiel, aus Pflichtbewusstsein, die Ästhetik oder die Energie dieser Situation lesen könnten und sich sehr besser schützen könnten zum Beispiel. Ja. Und das ist eigentlich eine Art von Vorbereitung, auch um andere Bewusstseinszustände zu betreten. Das heißt auch Sex als eine Art von, ja, weg von Penis und Vulva oder reinstecken, als diesen kosmischen Tanz wahrzunehmen. Und empfehle ich, also wir üben das sehr in unseren Workshops und ich empfehle es auch sehr zu üben. Ist eine mentale Übung tatsächlich.
Ja, es macht einen ja wahrscheinlich auch viel erreichbarer oder viel sensibler für Berührung, für Reize, oder? Man wird doch sinnlicher dadurch, könnte ich mir vorstellen. Genau. Das zahlt ja dann wieder auf den Gehirnorgasmus ein, oder?
Total, so, ja, absolut. Ja. Also auch das übrigens als Ergänzung, coole Überleitung zum Gehirnorgasmus. Die Voraussetzung für den Orgasmus war laut Laszlo Németh die sogenannte Erlebniskonserve. Er hat also gedacht, ein Orgasmus baut sich auf wie ein Akku durch Erlebnisbrocken. Und wenn die Inhalte von Berührung, Schweiß, Stöhnen, Sport haben, dann sind es große Konserven, die uns näher zum Orgasmus drängen. Und ja, du hast einfach eine komplexere Wahrnehmung und dadurch mehr Spaß im Leben wahrscheinlich. Ja.
Man muss das wahrscheinlich erstmal alles getrennt wahrnehmen, ne? Einmal ein Geruch, einmal ein Gefühl, einmal ein...
Du kannst dich fragen, was ich gerade esse, ohne, also ja, Spaghetti mit Tomatensauce sieht wahrscheinlich rot in deiner Vorstellung aus, aber wenn du an einen Kaffee riechst zum Beispiel, welches Bild passt dazu? Oder eine Grundübung, wie du das antrainieren kannst, ich stell dir vor, es gibt zwei Formen, eine fluffig runde, also so eine Wolke und ein Blitz. Und wenn ich jetzt zwei Worte sage, kannst du die ohne Probleme zuordnen. Nämlich, zu welcher Form gehört Baba und zu welcher gehört Kiki? Ziemlich logisch, stimmt's?
Schon.
Kiki spitz, Baba rund.
Die Wolke, genau.
Und so kannst du es trainieren. Gibt auch schöne Übungen aus der Psychosynthese. Gibt es auch sehr viele Bücher dazu, wo... Okay. innere Bildwelten, innere Prozesse trainiert werden können.
Ja. Ich wusste nicht, dass das trainierbar ist. Ich dachte mir, das haben nur ja, sehr wenige Leute. Mhm. Vielleicht haben es auch Leute und können das irgendwie noch gar nicht so betiteln oder mal so zu Wort bringen, weil das ja für einige immer ganz normal ist. Komischerweise habe ich darüber mit einer sehr guten Freundin auch gesprochen. Aha. Also ich habe immer ein Bauchgefühl, immer, immer.
Ja,
das,
cool.
Das kann ich aber nicht sehen oder nicht, ne, oder ich höre nichts, aber egal was, ich habe immer gut, schlecht, verliebt, traurig, immer so.
Ja.
Oder dass ich einiges immer in Melodien denke. Aber was ich so ganz spannend fand, und es war für mich völlig normal, und habe es beim Aussprechen gemerkt, irgendwie natürlich ist es für andere nicht normal, ich kann die Monate nicht ganz normal als Wort oder so sehen. Ich habe immer einen ovalen Kreis im Kopf. Und ich habe so überlegt, ich weiß auch gar nicht, ob wir das in der Grundschule haben. Ich habe mal mit irgendjemandem darüber gesprochen und das war so absurd, die haben sich alle krank gelacht. Bei mir ist Januar quasi Nordwesten. Da fängt der Januar an. Und wenn ich immer im Oktober bin, dann weiß ich bin im Südwesten. So, das geht dann so runter. Dann sehe ich das wie so ein ovaler Kreis eingeteilt in 12 Monate und das kriege ich eben nicht raus.
Ja, und jetzt, wenn du könntest jetzt zur Übung machen, stell dir ein Xylophon vor, was ist Januar, was ist Juli,
das ist interessant. Und der Oval ist, also ist immer schwarz-weiß, da sind keine Farben, aber ich sehe dann immer, und ich merke, wenn ich irgendwie im Juli bin, dann bin ich immer rechts im Nordwesten oder im Nordosten. Verrückt, oder? So, ich sag doch, ein Fall für die Couch. Aber so ist es, spannend. Es soll ja spannend weitergehen. Das war jetzt natürlich dein einfacher Job, deine eigenen Fragen zu beantworten. Ja. Ja, gleich mal deine erste Frage durchkreuzen. Warum beantwortest du ungern eigene Fragen? Warum beantwortest du gerne fremde Fragen? Du hast schon vorhin im Offline-Gespräch gesagt, irgendwie, ach, das ist doch cooler, immer so von fremden Fragen getriggert zu werden. Mal sehen, ob ich es schaffe, etwas Spannendes rauszulocken. Ich würde gerne von dir wissen, bestimmt denn die Art der Aufklärung, also wahrscheinlich durch Erziehungsberechtigte oder Schule, das Verhältnis zu seiner eigenen Sexualität?
Nein, ja und nein. Ich denke, das große Ja, ich meine, wo fängt Aufklärung an? Ich denke, die erste große Quelle sind die Menschen um uns. Ja? Also wir lernen, wir kommen irgendwo als Schwamm auf die Welt und wir lernen von den Verhaltensweisen in unserem Umfeld. Und ich kenne sehr viele Workshop-Teilnehmer, die in FKK, also FKK zugeneigten Familien groß geworden sind.
Okay.
Also die ihrer Jugend, in ihrer Kindheit sehr viel öfter einfach am Strand nackig waren, haben überhaupt keine Probleme mit ihrem Körper. Also haben nicht diesen Impuls, etwas zu verstecken oder sich zu dick zu fühlen oder die Form ihrer Brüste, ihres Pos und so anzuzweifeln. Und da denke ich so, ja, das formt uns sehr.
Okay.
Ja. Und auf der anderen Seite nein, weil ich bin immer noch der Meinung, es liegt auch an mir, irgendwann in mein selbstbestimmtes Leben zu gehen und einfach die Ressourcen zu erleben, die meine gewünschte Sexualität ermöglichen. Also ich bin ja nicht für immer an die Vergangenheit gekettet, sondern ich stelle mir vor, ich bin der Komponist oder der Dirigent meines Lebensorchesters. Ja. Und ich muss mir irgendwie bewusst machen, ja, ich kann nicht alle Instrumente des Orchesters, aber wenn mir ein Instrument fehlt, dann kann ich das dirigieren, lernen, schauen, wo ich die Ressource herbekomme. Und deshalb sind wir nicht der Vergangenheit ausgeliefert. Das wäre meine Antwort. Ja. Mhm.
Mein Gedanke war, mein Gefühl war vielleicht, dass es, so wie du es gerade beschreibst, Best Case vielleicht ist. Weil schließt sich das aus, wenn einer nicht aufgeklärt, wo vielleicht in der Vergangenheit Nacktheit tabu war, wo es heißt irgendwie, nein, oh Gott, und das vielleicht nur, also ich überspitze jetzt absichtlich, nur in der Ehe und am besten nur kurz verrichten und dann ist gut, schließt sich das aus, wenn das passiert ist und einer ist sehr expressiv und offen und weiß genau, ich kann alles kommunizieren, ist wahrscheinlich, ist eine steile These, aber vielleicht die Seltenheit, deswegen habe ich das versucht, so in Verbindung zu bringen. Spielt das einher, spielt das zusammen?
Ich denke, du kommst einfach mit einem anderen Rucksack. Also ich denke immer so an einen Rucksack mit Steinen drin, die dich halt zurückhalten oder schwer machen. Ja. Und ich glaube einfach daran, dass wir alle eine Art von Wachstumsmotor in uns tragen, dass wir streben ja immer alle irgendwie in die Zukunft hin zu etwas im besten Fall. Und du kannst dich ja der Impulse von außen nicht entziehen. Also ich bin heilfroh, die Welt da draußen wird immer sexpositiver. Und wir, also alle Menschen in unserem, ich sag mal, Sex-Education-Umfeld, da gibt es ja einen richtigen Drang dazu, aufzuklären und bewusst zu machen, was es da alles gibt. Und wenn das mit einer guten Absicht passiert, dann ist das immer die Möglichkeit für einen positiven Anstoß, dass jemand sagt, ja Mensch, so habe ich nie drüber nachgedacht, jetzt schaue ich mir das mal genauer an. Und für mich war das irgendwann, also mein Leid, also in anderen Lebensbereichen, aber auch mit Pornos, war irgendwann so groß, dass es mich irgendwann zu meiner allerersten Therapiesitzung gedrängt hat. Und ich habe noch nie ein Psychologiebuch vorher gelesen, ich hatte nie darüber nachgedacht, aber irgendwann stand ich an einer Straßenlaterne mit weißt du, so ein A4-Zettel mit Abriss, so eine Katze entschwunden. Ja. Und das war ein Gestalttherapeut. Und aus dem Impuls, ich war Student, ich hatte kein Geld, aber ich habe ab diesem Moment wöchentlich mir diese 70-Euro-Therapiestunde gekauft. Und ich weiß aus heutiger Sicht nicht mehr, warum. Ich weiß nur, dass ich es getan habe und sich dadurch alles verändert hat. Und woher das kommt, who knows, ja.
Who knows, ja. Yeah. Aber daher die Frage, ob vielleicht so der Ursprung des ganzen Unglücks, hätte ich beinahe gesagt, vielleicht so diese Aufklärung ist das. Also was steckt denn in Aufklärung oder dahinter? Das ist ja Elternhaus, soziales Umfeld und Einstellung zum Thema Sexualität. Wenn etwas im Fernsehen kommt, wie wird darüber berichtet? Wird weggeschalten, wird drüber gelästert, wird gesagt, irgendwie, was ist das denn? Also das ist ja manchmal, das prägt einen ja, wenn man, ich sage jetzt mal, im Schnitt 18 Jahre zu Hause ist.
Ich bin immer noch am Überlegen, also meine Präferenz wäre immer proaktiv etwas zu tun für Menschen, damit sie, weißt du, lieber präventiv etwas tun, statt zu reparieren. Das heißt, wie komme ich in die 7. Klasse, weißt du, wie komme ich in die Grundschule 4. Klasse? Und was müsste ich tun oder was müsste mir erlaubt sein, muss man ja so rum sagen, ja, dass die Deutung oder die Bedeutung von Sex, von Intimität in eine bessere Richtung gelangt. Dass die Leute eben nicht in den Leistungsdruck von Sex, von höher, schneller, weiter abdriften, sondern einfach verstehen, sich besser verstehen, was Testosteron macht, was es ist, wohin es dich drängt und so. Ich war mit 14 ausgeliefert meinen Hormonen und niemand konnte mir erklären, warum ich so verrückt bin. Und ich konnte damals nicht Testosteron googeln, weil ich nicht wusste, was das ist. Und Dopamin und Sucht. Das, ich war einfach nur der Sache ausgeliefert. Und das bessert sich mittlerweile, glaube ich, auch in den Lehrplänen. Da gibt es schon viel Bewegung. Und die Frage ist halt, wie restriktiv, wie schambehaftet ist wiederum diese Lehre. Ja, wieder auf Nadine zurückkommen. Ja, die Klitoris ist noch nicht in allen Schulbüchern, definitiv.
Ja. Mhm. Naja, genau.
Dauert noch eine Weile und ich will es abkürzen. Das muss nicht so viele Generationen beeinflussen.
Und dann braucht es ja auch Lehrkräfte, die das Thema ja auch dementsprechend präsentieren. Also das Thema hatte ich letzte Woche mit Bob Blume, da ging es um Digitalisierung und digitale Transformation in der Schule. Kurzer Abriss, es war gut und schön, aber dann brauchst du natürlich auch die Lehrkräfte, die das kennen und einsetzen können und sagen können, ich möchte, dass ihr das so nutzt und nicht irgendwie, ja, jetzt macht ihr alle mal ICQ auf und StudiVZ und ihr sagt irgendwie, guten Morgen. Also das vielleicht nicht, ja. Aber das ist eine gute Überleitung. Du hast gerade den Satz gesagt, die Welt wird langsam sexpositiver. Mhm. Dennoch habe ich so im Blick, Sex Sales funktioniert noch super und meine These bleibt das Thema Sex brisanter, wenn es ein Tabu bleibt. Also ist die vollkommene Offenheit vielleicht eine Utopie?
Hm. Ja, glaube ich sehr. Das ist spannend. Mein Gedanke hinter Sex-Workshops ist, dass wir das Thema Sex abhaken.
Abhaken im Sinne von, wir haben jetzt alles verstanden oder wir können darüber sprechen oder was meinst du?
Abhaken, also das ist eine geile Frage und ich denke wirklich, ich will es ganz präzise sagen, solange Sex für jemanden im Schatten liegt, ein Scham, Schuld, macht man nicht, Glaubenssätze Teil ist, macht es 90% deines Lebens aus, sage ich jetzt einfach mal so als Zahl. Ja. Wohingegen, wenn du im Reinen mit Sexualität bist, dann macht es nur noch 10% deines Alltags, deines Lebens aus. Mhm. Also diese Schwere oder diese Gewichtigkeit des Themas verändert sich. Also andersrum gesagt, das Sex Sells ist nur so big, 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 weil es so ein großes Problem für viele Menschen darstellt. Also gehe ich jetzt davon aus, wenn wir es gelernt haben, auch zum Beispiel, wenn wir gelernt haben, uns vollständig zu befriedigen und nicht mehr nur diesem ja, spitzen Teilbefriedigungsorgasmus hinterherzulaufen, dann haben wir plötzlich sehr viel mehr Lebensenergie, weil wir die Energie vielleicht in unserem System halten können, statt einfach nur rauszuschießen. Mhm. Also da geht es sehr viel darum, wenn ich nicht ejakuliere, wenn ich nicht diesen Nerv überstimuliere, dann kann ich ja vielleicht diese Energie in meinem Körper zirkulieren lassen oder nutzen. Und was passiert dann? Dann muss ich mir ja größere Fragen stellen. Was ist denn der Sinn meines Lebens? Wo geht denn wofür setze ich meine kurze Lebenszeit wirklich ein? Welchen Impact will ich denn hinterlassen? Und es geht nicht darum, dass alle Steve Jobs und Elon Musk werden, sondern es kann auch sein, dass du einfach in deiner Peer Group plötzlich eine viel bessere Bestimmung findest, als nur in deinem Job Geld zu verdienen. Und ich denke nicht, dass wir dann im Hedonismus ausbrechen, weil alle nur noch vögeln, sondern im Gegenteil, wenn Sex diese Schwere verloren hat, weil wir genug drüber oder über uns gelernt haben, dann können wir an viel, viel wichtigeren Dingen arbeiten, statt Ego und Geiz und Gier und Macht, was uns alles so antreibt.
Ja, super Antwort. Ich habe gerade, als du gesprochen hast, überlegt, das ist natürlich total logisch. Vielleicht hat Sexpositivität nichts mit Offenheit zu tun, weil das muss sich ja nicht bedingen, dass man sagt, je sexpositiver man ist, ich benutze mal deine Worte, heißt ja nicht irgendwie, ich mache es überall, sondern ich weiß alles darüber. Ich weiß, was gut tut, ich weiß, was ich irgendwie will, dass ich vielleicht ganz viel gelernt habe und Offenheit, also das kann man ja dennoch für sich behalten. Hauptsache, man ist expressiv genug und kann das ausleben und denkt sich von wegen, ja, Sex ist irgendwie, ich muss das unter Druck machen oder ich kann nur unter Druck oder ich kann überhaupt nicht, wenn irgendwie irgendeine Art von Druck entsteht und so. Ja. Ich meine, mit dem Thema gehen ja auch Komplikationen einher, also Depressionen und Erektionsprobleme und so, das ist ja auch vielleicht noch die Schattenseite des ganzen Themas, ne? Ja.
Ich sehe, guck mal, ich sehe es wie Ernährung. Ich glaube, wenn du ich würde nicht davon, du könntest mit deinem Kontostand heute ein Unlimited Supply an Brot kaufen. Aber nur, und dein Gehirn wäre voll glücklich drüber, weil die ganzen Kohlenhydrate und der entstehende Zucker würden dein Gehirn ja voll. Aber deshalb tust du es nicht, weil du kannst dich regulieren. Und das Gleiche ist mit dem, vielleicht mit dem Sexkonto. Ich weiß alles und ich kann es jetzt gut platzieren, damit ich nicht exzessiv plötzlich mich zum Ausdruck bringe, sondern es gut für mich mache. Also, dass ich auch weiß, wann genug ist, zum Beispiel. Ja.
Ist ein guter Vergleich. Ich glaube, du hast es auch mal gesagt, ist die Software und die Hardware, es muss funktionieren. Also das Körperliche und die Software ist quasi, ja, dein Gehirn, the brain, das, was im Kopf abgeht. The mindfuck. Ja.
In beide Richtungen mindfuck.
Ja. In beide Richtungen, genau. Jetzt nicht nur so, wie man es kennt, sondern also, genau, ganz positiv in diesem Sinne. Was sagt denn eine PartnerInnenwahl über deine Sexualität aus? Kann man da einen Zusammenhang schließen?
Meine Partnerin.
Also ich bin selbst nicht zu einer Antwort gekommen, wo ich sage, naja, ich kann mich aber daran erinnern, sondern das habe ich einfach. Also,
ich glaube, das hängt natürlich mit meiner Historie zusammen. Für mich, alle meine Partnerinnen waren irgendwo für mich Tore in eine bessere Sexualität. Ich habe, also meine Partnerinnen waren immer sehr, wirklich, also ich gehe so die letzten 3-4 durch und waren immer sexuell sehr offene Menschen, die im Reinen mit ihrer weiblichen Sexualität waren. Und das hat mir erlaubt, also ich habe für mich immer festgestellt, ich bin entspannt, wenn mein Gegenüber entspannt ist. Mhm. Vielleicht auch hat das was mit dem Synästhetiker zu tun, dass ich verspannt war, wenn die Situation schon schräg war.
Vielleicht.
Und in meinem Kopf war früher der Glaube, also Nummer eins, Frauen mögen keinen Sex. Man muss Frauen überreden oder irgendwie ins Bett kriegen. Das sind ja auch so die Worte, die wir so benutzen. Mhm. Ja. Und ich dachte immer, ich muss irgendwie lügen und manipulieren und sie zum Sex zwingen. Und das haben die Partnerinnen, die ich hatte, echt geheilt, weil die so okay mit ihrem Sex waren. Ich habe gemerkt, oh Gott, Frauen mögen sehr viel mehr Sex als Männer. Das sind richtige Sexmonster. Und das hat mir erlaubt, so meine Glaubenssätze zu verändern. Ich glaube, das ist die Gemeinsamkeit.
Ja, was steckt dann hinter dieser Frage? Also, dass man je mehr man bei sich ist, vielleicht, man sucht ja dann noch indirekt so die PartnerInnen aus.
Erlaubnis, ne? Ja. So. Auch Erlaubnis, also keine Ahnung, ich will nicht so explizit werden, ja, aber letztendlich, ich hatte viele, viele Situationen, wo ich dachte, das kann ich doch jetzt nicht tun. Ja, und das geht von der, weißt du, von der kinky Ohrfeige bis in den Mund ejakulieren. Jetzt mal einfache Beispiele. Mhm. Aber in dem Moment, wo meine Partnerinnen mich eingeladen haben, genau das zu tun, hatte ich diese neue Referenz von, ach so, ihr mögt das vielleicht? Ja, geil. Also da bin ich so aus dem Minus gekommen und es hat mir zumindest erlaubt, so eine neutrale Position zu King, zu Fetischen zu bekommen. Und das hat vieles geheilt, weil vorher war ich einfach nur, nee, die mögen das nicht. Also ich muss mich da anstrengen, dass ich da gut ankomme und nicht so toxisch bin und so. Und das haben die gemeinsam, ja. Frauen sind für viele Männer echte Heiler.
Interessant, wie unterschiedlich die Themen gerade sind, also das mit, oder nee, wie gleich die Themen sind. Das, was du gerade gesagt hast, natürlich nur, also das waren ja deine Erfahrungen, das hast du ja gerade nochmal gesagt. Und es gibt ja auch ganz viele Negativbeispiele, wo das irgendwie gar nicht funktioniert und wo das so manifestiert ist, so wie du gerade gesagt hast, so von wegen, ich will jetzt, die muss jetzt oder auch umgekehrt, wenn es gibt ja auch ganz viele Fälle, wo die Frau sagt, mein Mann will gar nicht mehr oder mein Partner will gar nicht mehr oder so. Und das Thema Konsens, das irgendwie über beide Seiten steht und Nadine Primo ganz viele Schattenseiten davon berichtet hat, wo das manchmal gar nicht stattfindet, also gar nicht diese Augenhöhe. Und du sagst, weil die so frei waren, so bei sich waren, mir fehlt jetzt noch ein Wort, also dass sie einfach bei
erlaubend.
Sich waren, erlaubend waren, hat das so wunderbar funktioniert, ne? Und holt einen da nochmal raus. Ja.
Das Thema Grenzen ist unglaublich groß.
Ja, das stimmt.
Und unglaublich befreiend, wenn man damit arbeitet.
Ja.
Regie, wir machen mal 4 Stunden Überstunden, ja? Damit ihr
das. Weil ich glaube, wir fangen jetzt erst so richtig an.
Ja.
Du hast von deinen Männerrunden erzählt. Da, es gibt ja insgesamt, glaube ich, schon 500 Teilnehmer oder TeilnehmerInnen. Ihr seid ja, ihr macht ja da auch ganz viel. Zuerst habe ich an eine Aussage gedacht, aber da ihr ja auch ganz viel kommuniziert, möchte ich gerne von dir wissen, so welche Frage oder auch welche Rückmeldung aus den Männerworkshops oder auch wenn ihr aus den anderen Workshops oder irgendetwas einfällt, war für dich auch ein Gamechanger von wegen, ach, das Thema habe ich auch noch gar nicht bedacht oder das stellt vielleicht ja so ein, zwei andere Sachen in Frage, falls es etwas gibt.
Ich erinnere mich, ich habe jahrelang versucht, in Männer, also die Männergruppen sind letztendlich Selbsthilfegruppen. Also da kommen Männer zusammen, haben ein Thema, sind einsam, isoliert, keine Freunde, haben irgendwie das Gefühl, mit der Partnerin klappt es nicht und so weiter. Und ich dachte immer, es fehlt an Wissen. Man müsste einfach nur mehr Konzepte, Modelle, Techniken verstehen. Und ich habe in den letzten Jahren verstanden, dass es für Männer eher darum geht, ein Erlebnis zu erleben, wo alle deine Bedürfnisse als Mann unter Männern schon befriedigt sind, damit du dich in gewisser Weise, also über ganz viele Ängste hinwegkommst, also Homophobie nur als ganz grobes Beispiel. Ja. Homophobie ist sehr viel größer als nur Sex, das wissen die meisten Männer nicht.
Das weiß kaum einer, ja.
Wie sich Homophobie in deinem Leben bemerkbar macht, ja.
Gerade in der Kommunikation.
Absolut.
Sorry, ich will dich da nicht
unterbrechen. Ja, hau raus.
Ich komme nämlich gerade aus einem, also ich hätte auch beinahe gefragt, sind das nur heterosexuelle Männer in den Workshops? Also bewusst oder alles, ne? Also gemischt. Alles. Und ich hatte nämlich heute auch das Thema in dem Business Meeting, da ging es darum, was es schon bedeutet, wenn einer unwissentlich sagt, ich habe auf so ein schwules Männer-Yoga keinen Bock.
Ja.
Das ist für mich kein Sport. Das ist erster Fakt ja schon mal falsch, dass Yoga nicht anstrengend ist. Und über das andere brauchen wir gar nicht zu reden. Aber genau das hätte mich jetzt auch interessiert. Also das,
Ja, also du hast es schon zu Ende geführt. Homophobie im Grunde genommen heißt Angst vor Gleichem. Und homophobe Männer haben vor allem Angst vor sich selbst.
Und dass es ihnen gefällt, glaube ich.
Ja.
Also das habe ich auch so rausgehört. Und den cleversten Satz hat ein sehr guter Freund von mir gesagt, ich bin noch männlich genug, um einen Jungen zu küssen, um zu wissen, das wird mich ja gar nicht schockieren. Also, weil ich weiß irgendwie, ich stehe total auf Frauen.
Ja, also ein Riesen, ich meine, stelle 8 Jahre, ja. Aber am Ende, unsere Sahara, die Männerreise geht durch die Sahara und ist letztendlich ein Down-to-Earth. Wir Männer gehen auf ein Abenteuer. Und wir sind die schwulste Gruppe überhaupt und kommen als die männlichsten Männer zurück. Wie kann das sein?
Okay. Ja.
Und aber heraus, ja, du fragst, das sind die männlichsten Männer.
Ja, und schwule Gruppe, also schwierig, aber
jetzt benutze ich das Gleiche, stimmt's? Aber was ich sagen will damit, du hast vollkommen recht, die liebevollste Gruppe, die mit der meisten eine Art von brüderliche Zuneigung, die nur das Beste für den anderen will, die umarmen kann, die einem Freund einen Kuss auf die Stirn geben kann, ohne Hintergedanke, dass da irgendetwas Schwules dabei war, im Sinne von sexueller Anziehung. Ja, und letztendlich mein Resümee daraus, Männlichkeit ist in erster Linie ein Erlebnis und kein Ergebnis. Und ich glaube, Männer machen gemeinsam Dinge und fühlen danach, wohingegen Frauen oft erst fühlen und dann machen. Das ist so mein Eindruck.
Oh, das ist also interessant. Das
Männer müssen, sind, Männlichkeit ist wie so ein Akt in Aktion. Du tust etwas und denkst, wow, das war so, jetzt fühle ich mich gut. Aha. Ja.
Ja. Oh, ich glaube, da muss man noch lange drüber nachdenken. Also ich glaube, ich bin da eigentlich grundentspannt. Und auch wenn es vielleicht auch einige anders sehen, also ich weiß, ich gehe immer von dem Guten aus. Ich weiß ja genau, was du meinst. Ich würde jetzt als kleine Fußnote so markieren.
Hau raus,
natürlich ist das Schwulsein auch genügend männlich oder so, ne? Aber ich weiß ja, Genau, ich glaube, das müssen, weil ich genau weiß und ich ganz viele Sachen von Tiergöttin gelesen habe, dass du genauso denkst, deswegen müssen wir das gar nicht diskutieren. Aber das ist halt so interessant, so dieses Männerbild will ich es nicht nennen, aber was ist irgendwie so männlich? Und ich finde das irgendwie super spannend. Und deswegen wollte ich wissen, was ist denn da, was war mal vielleicht so ein irgendwie krass, dass diese Frage kommt oder krass, dass man darüber so nachdenkt.
Ja, ich, also, weißt du, ich denke.
Das ist also ein Safe Space für euch da alle, ne?
Das ist super. Ein Safe Space und wo du einfach diese verletzliche, transparente, männliche Person sein kannst und merkst, dass dich niemand dafür auslacht oder verstößt. Und die härtesten Typen, weißt du, wo man sagen würde, oh, das ist aber ein toxischer Mann oder der ist ja schräg, lernen aus solchen Erlebnissen einfach diese Referenz und feedbacken genau das, so dass dieses herzliche, offene, verletzlich sein ein wesentlicher Bestandteil von Männlichkeit ist,
genau.
Die sich vorher nicht getraut haben.
Genau.
Ja.
Und dieses toxische oder dieses diese andere Art von Männlichkeit, das passiert ja immer im Außen. Das ist ja eher nur, ne? Das ist ja gerade der Punkt.
Ja, das ist immer nur Image-Management. Wie wirke ich? Jetzt muss ich hart sein.
Ja, das stimmt. Ja. Oh Mann, ey. Krass. Wann hast du das letzte Mal geweint?
Vorgestern. Vorgestern habe ich geweint beim Joggen.
Mach den Moment nicht kaputt. Okay, beim Joggen. Vor Erschöpfung oder war das emotional? Du musst ins Detail gehen. Okay.
Ich bin gerade an einem Punkt in meinem Leben, wo rein und raus mein einziger Job wird. Und ich bin vorgestern, ich lebe in München und ich habe morgens so meine Joggingrunde um die Festwiese, also um die Theresienwiese.
Kenn ich, ja.
Und ich bin am Ende auf die Bavaria-Statue zugelaufen. Und mein Kopf hat gesagt, ich komme nach Hause.
Echt?
Ja, und ich musste weinen, ja.
Ich glaube, ich will sagen, der Erfolg hat dich überrollt, aber das läuft richtig, richtig gut, oder? Ihr habt doch jetzt mehr als 120 Episoden, 125?
160, 170, ja.
Wie kam ich denn auf 120?
Ja, es gibt eine Zahl von Folgen und es gibt aber ganz viele andere Folgen, die heißen zum Beispiel Bettgeflüster oder Sexhacking.
Und die werden nicht, das heißt, mit den Gästen ist wahrscheinlich die.
Die Interviews sind die Folgenzahl und die anderen sind anders benannt einfach. Ja.
Jetzt hast du mir meinen Moderationsleitfaden hier kaputt gemacht. Ich wollte gerade sagen, nicht schlimm, weil ich habe jetzt, du bist Folge 151 und von daher sind wir ja so ähnlich im Ranking und deswegen kann ich sehr gut nachvollziehen, wie viel fucking Arbeit das ist, was man nicht ohne Leidenschaft machen kann, ohne Schweiß, ohne Tränen, ohne Termine hin und her zu verschieben, I'm not feeling the vibe und so. Das ist wirklich so, so wichtig und deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen.
Ja.
Meine letzte Frage, wir sind gerade schon am Ende, ich weiß, wir haben tierisch überzogen, aber das ist so wie ein Gespräch und gefühlt haben wir gerade mal an der Oberfläche gekratzt.
Ja.
Ist aber immer eine Frage, die uns nochmal, Wortspiel, runterholt, uns zurückbringt. Was in deinem Leben, lieber Jones, ist schon so gut, von dem du möchtest, dass noch ganz viel mehr davon passiert? Nichts.
Nee.
Nein, nee.
Ja, die. Ich will, also ego-basiert, ich glaube, unsere Wochenworkshops, also Retreat, genauso wie die Männerreise, sind für mich so mächtig, weil alle Teilnehmenden allen so ein großes Geschenk durch ihr Dasein machen, dass es wirklich ein Leben nachhaltig berühren und verändern kann. Und wenn ich mir eins aussuchen könnte, dann würde ich das diese Wochen jeden Monat einmal erleben, weil ich da so viel, ich sehe da einfach so viel Menschlichkeit, die wir, wenn wir die Tagesschau sehen, einfach nicht sehen. Da ist Krieg, da ist Leid, das ist nicht das, was wir sind. Und in diesen Momenten, wo wir uns an die Basis, weißt du, wo wir einfach an unsere Wurzeln erinnern und an uns von Seele zu Seele treffen, da passiert wirklich Hoffnung. Da glaube ich, ah, so sind Menschen. Und ich stelle mir einfach vor, dass 20 Menschen besser zurück in die Welt gehen und dadurch die nächsten 20 und die nächsten 20 und die nächsten 20 anstoßen können. Und ich glaube, rein rechnerisch, ich habe mal gelesen, wenn du auf Facebook oder so 700 Kontakte hast, dann hast du potenziell die Möglichkeit, die ganze Welt einmal zu erreichen. Die 7 stoßen die nächsten 700 und die nächsten 700 an. Ich will daran glauben, dass wirkliche Veränderung möglich ist in unserer Lebenszeit. Und ich werde es einfach so lange tun, wie ich kann, und schauen, was am Ende dabei rauskommt.
Was für ein Ziel. Lass uns das doch mal regelmäßig überprüfen. Wir treffen uns jetzt einfach jährlich, oder?
Ja.
Wir begleiten das einfach mal auch mit im Fernsehen. Wir machen daraus eine Show. Wir machen
da eine Show ganz draus. Viel.
Ja. Genau. Aber super spannend, weil die Frage impliziert ja auch eigentlich immer, was ist denn jetzt gerade gut und nicht nur, was wünsche ich mir ganz toll, weil das hat man noch im Kopf, und das ist auch meist auch gar nicht so einfach so zu kommunizieren, aber das stelle ich immer, also wirklich allen Gästen diese Frage, und stelle sie auch immer sehr, sehr gerne. Und das
ist eine schöne Frage. Ja.
Das bringt doch ein bisschen Hoffnung. Du hast auch gerade davon gesprochen, dass irgendwie die Welt, dass es doch noch gute Menschen gibt oder Menschen besser werden, weil das fehlt ja. so ein Lichtblick gerade, also wirklich sprichwörtlich Lichtblick. Ein bisschen Sonne kann kommen, und auch dieses Gefühl, von wegen, es passiert auch ganz viel Gutes, wird gerade medial bloß nicht so ausgespielt.
Ja, und das ist auch nicht, es ist kein woker Individualismus, und es geht nicht darum, also weißt du, dieses Ego-Ziel zu verfolgen, von ich muss besser und reicher und schöner werden, sondern die Qualität, von der ich spreche, ist so dieses zurück zu so einer Herzlichkeit, und den Kern entdecken, den wir alle in uns tragen. Ich glaube, das ist ein Ziel, was sich lohnt zu verfolgen.
So muss es sein. Welche Ziele verfolgt ihr, liebe ZuhörerInnen? Sagt es uns doch mal, wie fandet ihr guck mal, ich bin leer gesprochen. Wie fandet ihr diese Folge? Aber was für eine grandiose Folge, oder? Auch, dass so ein Thema auch mal hier Platz hat, finde ich irgendwie super. Von daher vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast und dass wir auch mal so explizit werden durften. Und ich finde, wir wurden explizit ohne schlüpfrig zu sein oder so, oder das ins Lächerliche zu ziehen. Und das, finde ich, gibt's auch nicht immer so gut dosiert. Mensch, liebe ZuhörerInnen, ihr könnt alles erfahren von Jones in den Shownotes. Geht doch mal vorbei, schaut in seinem Podcast rein, also hört rein. Und genau, ihr könnt auch gerade sein Buch lesen, Sexhacking, Biohacking über den Sex deines Lebens. Ich packe alles in die Shownotes und seid auch wieder nächste Woche mit dabei, denn es geht auch weiter. Folge 152. Wenn es heißt Mats Abfolbert nachgefragt, jeden Freitag 13.10 Uhr, überall, wo es Jones Lieblingspodcast gibt. Überall. Lieber Jones, hab ein ganz tolles Wochenende.
Matze, du auch. Vielen Dank für die Einladung. Bis bald. Bis in einem Jahr.
Sehr gerne. Check.
Mats Abfolbert.
Hallim.
Jo. Mann, du bist gefeuert.
Ich war noch in der Probe.
Mats